Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Sie hören den Kompressor-Podcast und jetzt geht es gleich um einen Rückblick. Das ist nichts Neues in diesen Tagen. Alle Menschen blicken zurück aufs Jahr oder eben wie wir auch auf die gesamte Dekade. Und wir haben uns im Kompressor mit verschiedenen Themenbereichen beschäftigt. Heute mit dem Themenbereich des Feminismus. Feminismus und Popkultur. Welche Stationen sind da erwähnenswert in den letzten 10 Jahren und welche Auswirkungen haben die Diskurse, die daraufhin geführt wurden? Darüber habe ich mich mit Hengame Yagubifara unterhalten. Hengame schreibt für das Missy-Magazin, ist dort in der Redaktion, schreibt Kolumnen und Essays und hat unter anderem das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum mit herausgegeben. Und wir haben uns so an verschiedenen Stationen entlang gehangelt, um so ein bisschen auch mit Musik natürlich und so weiter darauf zu schauen, was denn in Sachen Feminismus alles geschehen ist und was die Popkultur damit zu tun hat. Die erste Station, die wir beschritten haben, war der Rückblick auf die Serie Girls aus dem Jahr 2012 mit Lena Dunham und auch von Lena Dunham und damit also die erste Serie, naja, vielleicht nicht die erste Serie, aber zumindest eine erfolgreiche HBO-Serie, die nicht von einer makellosen Schönheit als Hauptprotagonistin ausgegangen ist, sondern die plötzlich ein anderes Frauenbild verbreitet oder vermittelt hat, nämlich das einer Frau, die Körperzweifel hat über Körperdinge, ganz offen spricht und die auf der Suche ist nach irgendeiner Art von Beziehung und eigentlich selbst nicht so ganz weiß, ohne viel Glamour und Glitzer, wo es eigentlich lang gehen soll.
Ja, also man hat auf jeden Fall nicht nur so kitschige Bilder von Sex zum Beispiel gehabt oder auch mal die Protagonistin beim Pinkeln begleitet oder eben unten weniger glamouröse Jobs, wie einfach das, wie es die Generation Praktikum sozusagen auch kennt, gesehen. Aber es gab eben auch eine Schwäche in der Serie und das war, dass das Ganze in Brooklyn in New York spielt, aber irgendwie kommen nur weiße Leute drin vor. Und als man dann Lena Dunham, die nicht nur die Protagonistin spielt, sondern auch die Serie geschrieben hat, hat sie erst gesagt, ja, ich kann halt keine schwarzen Figuren schreiben, hat es in der zweiten Staffel dann aber doch probiert mit Donald Glover als Schauspieler für einen Republikaner, den sie gedatet hat und der sie dann auch in der Serie kritisiert hat. Das hat aber so ein bisschen, die Serie steht für mich so ein bisschen für so The Rise and Fall of White Feminism, also so ein Hype eben um so weißen Feminismus gab und aber auch sehr stark die Abgründe zwischen intersektionalem und weißem Feminismus daran deutlich wurden.
Aber diese, was ich versucht habe am Anfang zu schildern, also jetzt mal, das ist der eine Punkt, aber dieses andere, dieses Frauenbild und dass auf einmal offener gesprochen wurde, dass es über rasierte oder unrasierte Beine ging, all diese Sachen, das ist aber vielleicht als Metathema ja trotzdem so neu gewesen, dass es sich ja auch dann durch Erzählungen von, wie muss man eigentlich eine Frau darstellen, das ist erhalten geblieben. Man muss plötzlich nicht mehr so perfekt sein und ganz im Gegenteil, es wird auch viel mehr ausgesprochen als bisher.
Ja, das auf jeden Fall. Das hat sich dann auch in sehr vielen anderen Serien, wie zum Beispiel Broad City,
stimmt, ja,
und weitere gezeigt und Filmen.
Ganz anderer Weg, einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat 2013 Beyoncé mit dem Album Beyoncé. Das ist einfach so erschienen, aus dem Nichts.
Ja, es war dann plötzlich da und war dann auch wirklich so ein Game Changer. Also es ist natürlich direkt auf die 1 gestiegen. Aber nicht nur künstlerisch, sondern auch politisch hat sich da Beyoncé nochmal anders gezeigt. Sie hat sich explizit als Feministin positioniert. Da gibt es zum Beispiel auch in ihrem Song Flawless Zitate, die wir vielleicht mal abspielen können.
Ja, genau. Das von man hört die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Die, was sie sagt, das können wir gleich besprechen, aber hier ein Ausschnitt aus Beyoncé und Flawless.
We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
You wake up,
flawless.
Post up,
flawless.
Run around in it,
flawless.
Blossing on it,
flawless.
This diamond,
flawless.
My diamond,
flawless.
This rock.
Flawless.
Ladies, tell them
I woke up like this.
Beyoncé mit Flawless. Den Text bzw. die Botschaft von Chimamanda Ngozi Adichie, den sollten wir wahrscheinlich noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Also Flawless heißt makellos.
Ja, es geht im Prinzip um Selbstliebe und so Selbstakzeptanz auch. Also sie sagt ja auch so, I woke up like this. Also sozusagen, man muss sich nicht groß schminken und herrichten, zum Beispiel, um diesen makellosen Modus zu erreichen. Und dieser TED-Talk, der zitiert wird, ist im Prinzip, wenn man sich jetzt viel mit Feminismus auseinandersetzt, nicht super radikal, es ist sehr grundlegend, aber es hat dafür gereicht, einen Staatsschutz zu setzen für einen regelrechten Hype um so Feminismus, der bis hin zu Tassen und T-Shirts bei H&M mündete und damit aber auch eine Debatte startete darüber, inwiefern Feminismus marktförmig sein darf.
Klar, und Beyoncé musste sich dann noch vorwerfen lassen, sie als wirklich makellose Person, als unglaublich schöne Frau, die sich auch so inszeniert, total weiblich. Wie kann sie denn jetzt auf einmal dastehen, als ist sie wirklich Feministin oder ist sie einfach auch nur eine sich verkaufende Feministin?
Also die Kapitalismuskritik ist an sich erstmal legitim, aber es wurde eben sehr klar, dass nur gewisse Frauen gefragt wurden, ob sie wirklich Feministin sein dürfen oder nicht. Und zum Beispiel eine Lily Allen oder eine Taylor Swift wurde da nicht so sehr hinterfragt. Und da wird eben nochmal klar, was für ein Bild es im so öffentlichen Gedächtnis von Feministinnen gibt. Und zwar, dass es immer noch sehr viel mit Weißsein zu tun hat.
Noch eine Feministin quasi aus der Familie Beyoncé, die können wir vielleicht gleich dann noch mit hier in diese Runde mit aufnehmen. Das ist natürlich die Schwester Solange. Damit haben wir jetzt schon einen Sprung gemacht ins Jahr 2016. Da erschien ihr Album A Seat at the Table. Und da fangen wir vielleicht gleich an mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Titel Mad. Der hat ein ganz schön langes Intro. Darauf kann man vielleicht schon mal erzählen, dass Mad und beziehungsweise Gefühlsäußerungen von Frauen, also wie super wütend sein, ein wichtiges Thema auch dieses Albums sind. Also was kann man da noch anführen? Also wütend sein, irgendwie sich halt eben nicht irgendwie leise und still im Hintergrund verhalten. Also du hast das Recht, sauer zu sein, in ganz einfach übersetzt. Solange von ihrem Album A Seat at the Table aus dem Jahr 2016. Hengame Yagobi-Farah, warum dieses Album, also wo wir schon in der gleichen Familie geblieben sind, warum ist das so eine wichtige Station?
Solange thematisiert nicht nur sozusagen das Frausein, sondern sehr explizit das schwarze Frausein. Also das wird dann zum Beispiel klar bei Songs wie Don't Touch My Hair oder Fubu, For Us, By Us, was dann nochmal expliziter ist, weil das lässt sich nicht mehr so gut von allen möglichen Leuten vereinnahmen und es hat sehr viel mit Raumeinnahme zu tun. Und diese Raumeinnahme endete mit einem Höhepunkt eigentlich in diesem Jahr. Und zwar im September in der Elbphilharmonie, einer eigentlich extrem weißen Institution, wo Solange an zwei Abenden mit ihrem komplett schwarzen Orchester eine Show spielte und auch ein überwiegend schwarzes und nicht weißes Publikum anzog.
Wir haben uns schon kurz abgearbeitet an der Serie Girls von Lena Dunham. Wir waren bei Beyoncé und ihrer Schwester Solange. Und kommen jetzt zu der, wie nenne ich das denn, Kampagne Surviving R. Kelly. Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was, also R. Kelly ist natürlich der Musiker, was ist, das war 2019 eigentlich erst richtig, ne? Das ist überhaupt gar nicht lange her. 2019 kam das noch mal zur Sprache, dass R. Kelly junge Frauen missbraucht haben soll über mehrere Jahrzehnte und das wurde noch mal richtig groß gemacht.
Genau, Surviving R. Kelly ist eine Serie, eine sechsteilige Serie, mitunter von der Journalistin Dream Hampton, in denen nicht nur so MusikjournalistInnen und Angehörige von R. Kelly, sondern eben auch die Betroffenen von sexualisierter Gewalt von ihm zu Wort kam und das Ganze nochmal so vom Start seiner Karriere bis dato aufgearbeitet haben. Davor gab es schon die Kampagne Mute R. Kelly, um eben R. Kelly aus den Radio-Rotationen rauszukicken, vor allem in den USA. Und das Thema drüber ist natürlich MeToo, was Ende 2017, also im Herbst 2017, angestoßen wurde. Der Hashtag ist aber eigentlich gar nicht aus diesem Jahrzehnt, sondern aus dem Jahr 2006. Der wurde von Tarana Burke gestartet, aber lange medial ignoriert, da die Erfahrungen von schwarzen Frauen für so einen internationalen Skandal damals nicht ausreichend waren. Und das zeigt auch, warum diese R. Kelly-Sache so lange eigentlich ignoriert wurde, weil man weiß es eigentlich seit 1990er Jahren.
Wobei ich natürlich darauf hinweisen würde, dass der wurde schon mal aus den Rotationen schon rausgenommen. Ich glaube Anfang 2000, es gab das schon immer mal wieder und dann aber verschwand die ganze Geschichte. Es ist nicht das erste Mal, dass R. Kelly aufgefallen ist und dass es auch einen Impact hatte auf den Umgang mit seiner Musik. Und dann halt die große Frage, die wurde ja im letzten Jahrzehnt, die hätten wir auch nochmal, glaube ich, extra behandeln können, tausendmal gestellt, kann man den Künstler von seinem Werk trennen und so weiter. Aber trotzdem finde ich interessant, dass sie die Surviving R. Kelly Serie und die Kampagne quasi gewählt haben, aber die dann also zweite Auflage von MeToo nicht als eine bedeutsame Station gesehen haben.
Die Sache ist, es gab ja über sexualisierte Gewalt in diesem Jahrzehnt diverse Debatten. Also in Deutschland zum Beispiel gab es 2013 ja auch den Hashtag Aufschrei auf Twitter. Also da, deswegen war für mich jetzt, MeToo 2017 war für mich nicht die neue Debatte. Es war natürlich nochmal viel publiker, weil es eben vor allem in Hollywood auch einen Impact hatte. Aber die Debatte an sich, die lief vorher schon.
Nächste Station in unserem Dekadenrückblick ist Lizzo.
Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Pity pat, pity pat, pity pity pat. Look at my ass, it's 50-50 fat. Kitty cat, kitty cat, kitty kitty cat. Pour me a glass, boy, I like my water wet. Throw it back.
Throw it back, good back.
Catch that.
Get that.
I need a jack for all of this ass, but it won't go flat. Baby, baby.
Baby.
So kurz ein paar Worte zu Lizzo. Warum ist sie eine Station an dieser Stelle, wenn man auf ein ganzes Jahrzehnt zurückguckt? Und wir sind jetzt gerade auch wieder im Jahr 2019.
Mit Musik hat Lizzo eigentlich schon Anfang des Jahrzehnts angefangen. Dieses Jahr ist sie aber erst so richtig viral gegangen. Also die New York Times hat sie auch als Entertainer of the Year gewählt. Und Lizzo verkörpert ein Thema, was dieses Jahrzehnt super präsent war, und zwar Body Positivity und so die Akzeptanz des eigenen Körpers. Die Wurzeln dieser Bewegung liegen mehrere Jahrzehnte zurück. Aber jetzt hat es in diesem Jahrzehnt das Thema auch bis in die Brigitte, wo es sonst eben auch viele Diättipps gibt, geschafft. Wird aber dann oft sehr weich und weiß gespült, dadurch, dass irgendwie Frauen, die sowieso wie Models aussehen, dann plötzlich für Body Positivity Kampagne machen. Und Lizzo ist als dicke schwarze Frau nochmal anders betroffen von Themen wie Fatshaming und Sexismus und einfach so Körperabwertung.
Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, weil wir das jetzt auch in Anteilen ja schon besprochen haben. Aber wenn man jetzt auf all die Stationen, die Sie aufgeführt haben, zurückguckt und auf wirklich dieses ganze Jahrzehnt, was haben denn die 2010er Jahre für den Feminismus gebracht? Ich würde von außen denken, wahnsinnig viel. Also es ist extrem viel passiert und immer kann man bei jeder Gelegenheit sagen, was, das ist erst 2019 klar geworden, wie die Verteilung, weiß ich nicht, jetzt um total heteronormativ zu sprechen, zwischen Männern und Frauen sind und so weiter. Ganz viel kommt einem dann langsam vor, aber für ein Jahrzehnt ist viel passiert, würde ich denken. Wie sehen Sie das?
feministische Popkultur gab es natürlich auch schon in den 90ern, aber in diesem Jahrzehnt ist es noch mal viel mehr in den Mainstream gerückt. Da war das eben nicht nur etwas, was vor allem queere Popkultur oder feministische Popkultur war, sondern einfach allgemein Popkultur. Das ist ein wichtiger Schritt. Und dass es dann eben nicht nur um sowas wie Girl Power oder Lean In ging, sondern dass auch intersektionaler Feminismus, also Feminismus, der auch komplexer analysiert wird hinsichtlich von Mehrfachdiskriminierung, diese Art von Feminismus ist dann auch viel präsenter geworden. Social Media hat sicher auch dazu beigetragen, niedrigschwellig das irgendwie für ein breiteres Publikum abzubilden, auch für ein viel jüngeres Publikum. Aber ich denke so, vor 15 Jahren hätte man nicht daran geglaubt, bei H&M Feminismus-Merch zu kaufen.
Das heißt, wie gehen wir denn in das neue Jahrzehnt hinein? Ich meine, das ist, also müssen natürlich noch 1000 grundlegende Fragen geklärt werden, weil wie gesagt, selbst über das Feminismus-T-Shirt von H&M könnte man sich wahrscheinlich eine Stunde unterhalten. Aber eigentlich ist es doch dann, können wir doch ganz optimistisch schauen auf das nächste Jahrzehnt.
Ja, also es ist wichtig, ambivalent zu bleiben. Ja, wir dürfen uns keine Illusionen machen. Es gibt dann zum Beispiel so Serien wie Pose, in der die Schwarze und Latinx Transgender Community eine eigene Serie hat, aber das ändert im Moment nichts daran, dass diese Menschen im realen Leben trotzdem ermordet werden. Und die Strukturen haben sich dadurch nicht geändert oder wenn, dann nur punktuell und minimal. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ranklotzen, aber popmäßig hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und da, glaube ich, können wir uns auch im nächsten Jahrzehnt auf vieles freuen.
Ein Rückblick, ein Dekadenrückblick auf Feminismus und Popkultur mit Hengame Yagoubi Farah im Kompressor-Podcast hier nochmal gehört und den kann man natürlich auch abonnieren und bewerten, auch bei iTunes oder Spotify.